Ich möchte mit euch gemeinsam heute noch einmal über die sehr wichtige, sehr bedeutende Lehre der Entrückung der Gemeinde nachdenken. Und ich habe mir irgendwie gedacht, nach dem Abschluss der Offenbarung oder des Studiums der Offenbarung, passt das irgendwie für uns als Gemeinde noch einmal über diese selige glückselige Hoffnung, in der wir leben, als die Gemeinde des Herrn Jesu nachzudenken. Wir als Gemeinde werden ja vor diesen Gerichten der Trübsalszeit nicht betroffen werden. Und ich kann mir, und das ist meine persönliche Einstellung, ja, ich kann mir es kaum vorstellen, dass der Herr Jesus seine Gemeinde, die ja seine Braut ist, diese Bilder werden ja gebraucht in dem Neuen Testament, dass der Herr Jesus seine Braut vor der Vereinigung mit ihm noch einmal so richtig durchklopft in den Gerichten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das passt irgendwie nicht in dieses Bild eines Bräutigams und seiner Braut vor der Hochzeit und eben dem Hochzeitsmahl. Aber ich denke, was ich denke, was ich fühle, ihr Lieben, das spielt nicht so eine große Rolle. Ja? Wir wollen gemeinsam die Bibel heute studieren und noch einmal schauen, ja, was das Wort Gottes, ja, was Gott uns über diese Dinge, jetzt die Entrückung im Besonderen, offenbart. Und da ist einiges, was wir lesen können. Ja. Und der Brief, der eigentlich am meisten darüber spricht, ist der erste Thessalonicher Brief. Und ich werde die Stelle in 1. Thessalonicher 4 anschneiden, aber den Haupttext für uns heute nehme ich einmal aus Korinther, 1. Korinther 15. Ja? Und ich möchte mit uns den Text lesen. Und wenn ich den Text lese, achtet einmal ganz genau, was gesagt wird. Und versucht einmal, das zu verfolgen, ja, den Gedankengang des Apostel Paulus zu verfolgen. Schaut einmal, was in Vers 51 und ab Vers 51 uns gesagt wird. Der Apostel Paulus, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, schreibt: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Die erste Frage, die wir haben müssen angesichts dessen, was hier steht, ist: Wer ist wir? Ja? Wir lesen aber weiter. Plötzlich in einem Augenblick bei der letzten Posaune, ja, werden wir verwandelt werden. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit. Und die Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen in den Tod. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes ist die Sünde, und die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ein Wort müsste uns eigentlich, was sage ich, ein Wort, alles müsste uns hier ins Gesicht springen und auffallen, aber ein Wort ist besonders interessant, finde ich, es ist das Wort Geheimnis. In manchen Übersetzungen steht das Wort Mysterium. Es geht hier, und der Apostel Paulus, wenn wir das sehen, wie er das schreibt, es geht hier um das Geheimnis der Verwandlung. Ja, Mysterium der Verwandlung oder Veränderung. Wir hören das und denken, naja, was ist das? Was ist gemeint? Nun, wir wissen, dass das 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes, man nennt es auch das Auferstehungskapitel. Ja? Es ist das Kapitel in der Heiligen Schrift, das am ausführlichsten über die Auferstehung der Toten spricht. Wir denken nach, Auferstehung der Toten, okay, Darüber hat seinerzeit oder haben seinerzeit schon die Athener gelacht, als der Apostel Paulus in Athen gepredigt hat über die Auferstehung der Toten. Ich möchte uns das noch einmal vorlesen. Apostelgeschichte 17,32. Als sie, die Athener, von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten etliche. Aha. Andere aber sprachen, wir wollen dich darüber ein anderes Mal hören. Und das ist nichts anderes als eine sehr höfliche Art und Weise zu sagen, ah, weißt du, ein anderes Mal. Ja, lass mal, wir wollen nichts hören. Über die Auferstehung der Toten haben nicht nur die Athener damals gelacht, der moderne Mensch lacht heute noch darüber. Nun ja, dass der Weltmensch darüber lacht, damit nichts anfangen kann, das können wir uns vorstellen. Aber in der westlichen Welt ist es mittlerweile so, dass nur die Hälfte zu der evangelikalen gehenden Menschen an die Auferstehung der Toten glauben, der letzten Umfrage nach. So, in den Gemeinden wurden die Menschen gefragt, ich weiß nicht, wie viele Gemeinden dafür genommen worden sind, und sie wurden unter anderem darüber befragt, glaubst du daran, dass es eine Auferstehung der Toten gibt, und nur die Hälfte, ungefähr die Hälfte, sagte, ja, das ist es, was ich glaube. Und das ist eine Katastrophe, ihr Lieben. Warum? Weil jeder bibellesende Mensch, Christ, eigentlich darüber Bescheid wissen muss, ja, über die Auferstehung der Toten. Das Alte Testament spricht darüber, das Neue Testament spricht darüber. Okay, wenn so, was meint denn der Apostel Paulus, wenn er von einem Geheimnis spricht? Wieso spricht er dann von einem Geheimnis? Nun, wir schauen in das Alte Testament. Ich will das einmal noch unterstreichen, dass das Alte Testament von der Auferstehung der Toten spricht. Wo lesen wir darüber? In dem ältesten Buch des Alten Testaments. Welches Buch ist das? Hiob. Spricht Hiob stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes folgendes. Hiob 19, Vers 25, hören wir genau hin. Und ich weiß. So, er sagt nicht, oh, ich vermute einmal oder ich fühle das. Er sagt, ich weiß. Das ist ein Unterschied. Er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte oder zuletzt wird er auf der Erde stehen. Stellt euch mal vor. Hiob wusste das, dass der Erlöser wieder auf der Erde stehen wird. Und dann schreibt er weiter, und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, sagt er, so werde ich doch aus, im Hebräischen könnte es meinen, in meinem Fleisch Gott schauen. So, wovon spricht er? Er spricht davon, dass er einen Auferstehungsleib haben wird und in diesem Auferstehungsleib seinen Erlöser sieht. So, in meinem Fleisch, das heißt in meinem Leib, Ewigkeitsleib, als Person, sagt Hiob, werde ich Gott anschauen. Sehr interessant. Und das Wort für Fleisch, ich habe mal nachgeguckt im Hebräischen, das ist interessant, ist das Wort Bazar. Ja, das ist ein russisches Wort, Bazar. Ja, meint ganz was anderes, aber das nur nebenbei. So. Wir lesen diese Stellen, ja, in Hiob, und im Lichte des Neuen Testaments ist es für uns überhaupt nicht schwer, das einzuordnen, was Hiob da sagt. Das ist überhaupt kein Geheimnis. Aber für diejenigen, für die es ein bisschen zu undeutlich ist, lese ich noch einmal aus Jesaja, was der Prophet Jesaja seinerzeit gesagt hat. Jesaja 26, Vers 19. Er schreibt, aber deine Toten werden leben, auch mein Leichnam. Sie werden auferstehen. Altes Testament. Ja? Sie werden auferstehen. Wacht auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubs. Denn dein Tau ist ein Morgentau und die Erde wird die Toten wiedergeben. Das Alte Testament spricht ganz klar von der Auferstehung der Toten. Und erinnern wir uns an diese Begebenheit, wobei Jesus den Sadduzäern begegnet und ihnen antwortet, als sie ihn so ein bisschen herausfordern, so ein bisschen necken wollen, ja, ein bisschen verführen wollen. Jesus sagt diesen Menschen, die weder an die Auferstehung der Toten geglaubt haben, noch an die Engel geglaubt haben, noch an den Himmel geglaubt haben, an die Ewigkeit geglaubt haben. Er sagt ihnen Folgendes. Matthäus 31, hören wir genau hin. Er sagte Folgendes. Habt ihr aber nicht gelesen? Ja? Habt ihr aber nicht gelesen? Von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der spricht, und dann spricht er weiter. Für mich ist aber dieser Abschnitt sehr, sehr wichtig. Habt ihr nicht gelesen, ihr Sadduzäer, die ihr euch, die Sadduzäer haben sich eigentlich nur mit den 5 Büchern Mose beschäftigt. Alles andere war für sie keine Schrift. Und Jesus geht zurück auf diese 5 Bücher Mose und hat gesagt, habt ihr nicht gelesen? Ja, wo denn? In den 5 Büchern Mose. So, wir schlussfolgern also, das Alte Testament lehrt unmissverständlich über die Auferstehung der Toten. Das ist kein Geheimnis. So, wovon spricht denn der Apostel Paulus, wenn er sagt, ich sage euch ein Geheimnis? Und dann spricht er, ja, wir werden alle verwandelt werden, in einem Augenblick, in den letzten Posaunen, denn es wird und so weiter, und das Verwesliche muss anziehen, die und so weiter. Ja, wovon spricht der Apostel Paulus, wenn er hier von der Auferstehung der Toten spricht und auf das Geheimnis hinweist oder dieses Wort Geheimnis oder Mysterium gebraucht? Er spricht von der Entrückung. Ja, das ist das Geheimnis gewesen im Alten Testament. Das war das Geheimnis gewesen, was auch die Jünger nicht wussten, ja, nicht kannten. Und das ist das Ereignis, bei dem der Leib der schon gestorbenen Heiligen des Neuen Testaments und der noch lebenden Heiligen des Neuen Testaments verwandelt wird in einem Nu, in einem Augenblick in der Entrückung. Hiob wird nicht entrückt werden, ihr Lieben. Die Heiligen des Alten Testaments werden nicht entrückt werden. Die Entrückung betrifft nur die Gläubigen des Neuen Testaments. Und deshalb ist es ein Geheimnis, das im Alten Testament verborgen war, nun aber offenbart ist in dem Neuen Testament, unter anderem auch durch den Apostel Paulus. Und besonders durch den Apostel Paulus. Und genau damit, mit diesem Geheimnis der Entrückung der Gemeinde, wollen wir heute und auch am nächsten Sonntag uns beschäftigen. Was ist nun genau, was Gott, unser Vater, uns darüber in seinem Wort offenbart? Das wollen wir wissen. Ja, das wollen wir gemeinsam untersuchen, studierend die Heilige Schrift. Und gemeinsam wollen wir erstens über die Verheißung der Entrückung nachdenken. Wo wird uns das verheißen als gläubige Menschen, als die Gemeinde des Herrn Jesu? Zweitens wollen wir über den Verlauf der Entrückung etwas sagen. So, uns wird nicht nur gesagt, es wird stattfinden, uns wird gesagt in dem Wort Gottes, wie genau es stattfinden wird. Das ist ja auch fantastisch. Und am nächsten Sonntag wollen wir uns über den Zweck der Entrückung unterhalten oder darüber nachdenken. So, zunächst einmal die Verheißung der Entrückung. Und hier möchte ich mit uns gemeinsam Johannes 14 aufschlagen, Verse 1 bis 4. Wir alle kennen diese Stelle sehr, sehr gut. Johannes 14, 1 bis 4. Kurz vor seiner Kreuzigung ist das, was wir gleich lesen werden, das, was Jesus seinen Jüngern sagt, als eine Verheißung. Ja? Johannes 14, 1 bis 4. Jesus sagt, sprechend zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern, euer Herz werde nicht bestürzt. Sehr starkes Wort wird hier gebraucht, bestürzt. Ja? Ich werde das gleich erklären. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. So wie ihr an Gott glaubt, glaubt an mich auch, denn ich bin Gott. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und dann sagt Jesus, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, Sehr interessantes Wort. Jesus kommt, er nimmt uns zu sich. So, wir nehmen Jesus nicht auf. Wir erwarten ihn nicht auf der Erde, sondern er kommt, er nimmt uns zu sich, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. So, Jesus, wie gesagt, spricht diese bedeutenden Worte aus an dem letzten Abend vor der Kreuzigung. Überlegen wir einmal. Für die Jünger war das doch etwas sehr Beunruhigendes, Angstmachendes gewesen, dass Jesus nun sagt, dass er sie verlassen muss. Ja? Es ist kein Wunder, für mich ist es kein Wunder zu hören, dass ihre Herzen bestürzt waren, als sie verstanden haben, Jesus verlässt uns. Jesus weiß genau, was im Herzen seiner Jünger abgeht, genauso wie er weiß, was in unseren Herzen ist. Und er will seine Jünger trösten. Wie macht er das? Indem er hier in diesem prophetischen Wort einen Zuspruch gibt seinen Jüngern. Und das Erste, was Jesus sagt, ist, ich habe das betont, euer Herz werde nicht bestürzt. Ein sehr, sehr starkes Wort wird hier gebraucht. Dasselbe Wort wird gebraucht zum Beispiel in der Begegnung des Engels mit Zacharias. Ja, und als Zacharias diesen Engel sieht, er ist nicht erfreut, sagt uns die Heilige Schrift, sondern er ist bestürzt. Er hat Angst. Ja, es ist so eine Angst, die ihm die Luft weggenommen hat. Und genau diese Angst haben die Jünger nun auch, als sie hören, dass Jesus sie verlässt. So, und wie tröstet Jesus seine Jünger? Eben mit dieser Verheißung. Und diese Verheißung oder bei dieser Verheißung geht es um die Entrückung der Menschen, die zu Jesus gehören. Und wenn wir überlegen und darüber nachdenken, dann sehen wir, dass Jesus hier an dieser Stelle nicht nur eine schöne Verheißung gibt für die Seinen. Jesus erklärt auch sein Programm, sein Plan für die Seinen, für seine Menschen. Es ist nicht sein Programm für die Welt. Ja, ist ein Unterschied. Jesus spricht hier ausschließlich zu seinen Menschen und er sagt ihnen, ich werde zu euch kommen, zu euch. Das sind die Seinen. Und euch zu mir nehmen. Und hier ist die Frage, die bedeutende Frage angesichts dessen, was Jesus hier sagt. Wann kommt Jesus, um die Seinen zu sich zu holen? Ist sein geistliches Kommen hier gemeint? Wie manche das so auslegen, die sagen, oh, wir müssen das geistlich verstehen, dass Jesus zu den Seinen kommt. Ist hier von dem zweiten sichtbaren Kommen des Herrn Jesus die Rede, wenn er auf die Erde kommt und die ganze Welt ihn sieht? Wie manche anderen Bibellehrer das meinen. So, von welchem Kommen spricht der Herr Jesus? Wenn er das sagt, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Jesus spricht ganz klar von der Entrückung. Das heißt, wenn er nur ausschließlich für die Sein, das heißt für die Gemeinde, die neutestamentliche Gemeinde, kommt und diese Gemeinde dann entrückt und wir ihm begegnen werden in den Wolken. Hier in den Worten unseres Herrn Jesus finden wir also einen Hinweis auf seine Wiederkunft für die Seinen. Nicht für alle Menschen, nur für die Seinen. Und das, was wir hier haben, ist eigentlich ein sehr ermutigendes Wort, ja, in Bezug, ja, zu der Entrückung solcher, die Jesus lieben. Es gilt uns, wenn wir Jesus Christus gehören und seine Nachfolger sind. So, die ersten vier Verse hier in Johannes 14 sind also nichts anderes als eine herrliche, eine wunderbare Verheißung für die gläubigen Menschen des Gemeindezeitalters. Es betrifft nicht die alttestamentlichen Heiligen, es betrifft nur die Gemeinde. Nicht umsonst sagt der Apostel Paulus selbst, dass diese Entrückung eine wunderbare, glückselige Hoffnung oder Erwartung der Christen ist in Titus 2, Vers 13. Und wisst ihr, es wundert mich Überhaupt nicht, ja, dass ein Ungläubiger, der darüber hört, sagt, wie könnt ihr an so etwas glauben? Ja? Wundert mich. Nicht. Aber es wundert mich, wenn Menschen, die zur Gemeinde gehen, sagen, dass sie die Bibel lesen, dass sie mit dieser Lehre, mit dieser Wahrheit, mit dieser Realität der Entrückung nichts anfangen können. Und sie kommen dann mit allen möglichen Theorien, ja, woher diese Lehre tatsächlich stammen könnte. Manche sagen, oh, das ist eine Lehre der Jesuiten. Das ist gar nicht in der Bibel. Ja? Ich kann damit nicht übereinstimmen. Manche sagen, es kommt aus dem Okkulten, aus der okkulten Welt, diese Lehre. Und wir als Christen haben das übernommen. Sehr, sehr gefährlich, so etwas zu sagen, angesichts dessen, was wir gemeinsam schon gelesen haben und noch lesen werden. Aber das ist die Realität, die wir heute in den Gemeinden haben. Für manch einen, der sich Christ nennt, ist die Entrückung heute noch ein Geheimnis, das sie nicht kennen, obwohl die Schrift ganz klar darüber spricht, im Neuen Testament, obwohl der Apostel Paulus uns dieses Geheimnis ganz klar offenbart. Ja? Und die nächste Frage ist natürlich die, und manche von euch werden vielleicht diese Frage auch stellen, naja, wie bedeutend ist eigentlich, dass wir als Gläubigen über die Entrückung Bescheid wissen? Ja, ist es heilsentscheidend, dass wir das kennen oder nicht kennen? Und die Antwort ist nein, es ist nicht heilsentscheidend. Aber ihr Lieben, wenn es eine glückselige Hoffnung ist, wie die Bibel das sagt, dann schießt man sich als Christ doch selber ins Bein, dann schadet man sich selbst, wenn man diese glückselige Hoffnung nicht kennt oder auch ablehnt. So, Jesus selbst also gibt uns die Verheißung auf die Entrückung. Ja? Wir kommen nun zu dem zweiten Punkt unserer Predigt über die Entrückung. Und jetzt gehen wir zum 1. Thessalonicher. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Ich lese den Text mit uns, ja? Der Apostel Paulus schreibt, wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, das heißt unwissend bleibt, auf dass ihr euch nicht betrübt, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch im Worte des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, so er sagt, wir, die wir leben, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, er, wie es mir scheint, hat damit gerechnet, dass noch zu seiner Lebzeit der Herr Jesus kommt. Ja, und die Gemeinde entrückt. Er sagt, wir werden den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune oder Trompete Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Und dann sagt er in Vers 18, so ermuntert oder tröstet euch nun einander mit diesen Worten. So, wir sehen, dass Gott durch den Apostel Paulus nicht nur allgemein die Entrückung hier anspricht, und sagt, die Entrückung wird stattfinden. Nein, wir sehen, dass Gott selbst sehr spezifische Einzelheiten uns weitergibt oder aufschreiben lässt, damit wir eins verstehen. Ja, die Entrückung ist nicht ein Nachgedanke oder die Entrückung ist nicht ein Gespenst oder ein Traum, sondern es ist tatsächlich etwas, was seinerzeit historisch stattfinden wird Es ist etwas, was die Gemeinde des Herrn Jesus Christus dann auch betrifft. Ja? Und insgesamt, ich habe nachgeguckt, ich weiß nicht, ob ich recht habe, aber insgesamt habe ich 10 verschiedene Einzelheiten zählen können, wie uns die Entrückung dann erklärt wird, offenbart wird. Wir lesen zum Beispiel von dem gebietenden Zuruf, wir lesen von der Stimme des Erzengels, wir lesen von der Posaune und. 10 Elemente der Entrückung, die uns an dieser Stelle in 1. Thessalonicher 4 offenbart werden. Ich möchte mit uns diese 10 heute nicht ansprechen, sondern uns auf etwas hinweisen. Also eine Bemerkung nur dazu machen. Schaut einmal. Sagen wir mal, ich gehe auf eine Geschäftsreise, ja, nach Deutschland will ich nicht. Ich will nach Brasilien. Sagen wir nach Brasilien. Ja, ich mache eine Geschäftsreise nach Brasilien. Und dann versammle ich meine Familie und ich sage zu meinen Kindern, ihr lieben Kinder, ich gehe jetzt nach Brasilien. Ich werde dort eine Zeit lang bleiben, da werde ich einige Geschäfte abwickeln, aber ich komme zurück. Und nicht nur das. Ich werde Ihnen dann im Einzelnen sagen, wie ich dann zurückkomme. Ich sage, ich komme mit einem Flugzeug der Gesellschaft, Air Canada, von mir aus. Ich komme zurück und ich werde eine rote Krawatte haben. Die Krawatte, die eure Mutter für mich gekauft hat und den besten Anzug haben, den ich habe. Und wenn ich zurückkomme, dann wird eure Mama anfangen, Saxophon zu spielen oder Trommeln zu schlagen, weil sie ganz genau weiß, ja, ihr Mann kommt jetzt. Und nicht nur das. Ich sage, ich komme zurück, ich werde euch Geschenke mitbringen. Und wenn ihr die Geschenke ausgepackt habt und euch darüber freut, dann nehme ich euch alle mit und wir fliegen nach Hawaii. Ja? So, diese Einzelheiten werde ich dann den Kindern dann mitteilen. Was denkt ihr, wie die Kinder in der Zeit, wo ich in Brasilien bin, leben werden? Die werden bestimmt jede Minute an dem Tag denken, oh, bald kommt der Papa zurück und er hat ein Geschenk für uns und nicht nur das, er nimmt uns mit nach Hawaii. Und sie werden auch wissen, der Papa hat das schon sich sehr, sehr gut überlegt, was er da vorhat zu tun, auch mit uns. Und das andere wird eben auch sein, dass die Kinder es nicht abwarten können, dass endlich der Papa zurückkommt. Ja? Und das ist eben die glückselige Hoffnung, die wir als gläubige Menschen eigentlich haben sollen, wissen, dass der Herr Jesus Christus für uns kommt. Was beginnt für uns dann wirklich bei dieser Entrückung? Oh, ihr Lieben, ich habe nicht die Worte, all das zu beschreiben, was uns wirklich erwartet in der Ewigkeit. Aber das ist es, was das Wort hier in 1. Thessalonicher 4 auch macht. Es zeigt uns, dass wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir Kinder Gottes sind, es zeigt uns ganz genau, sehr pingelig eigentlich, was geschehen wird bei der Entrückung und wie es geschehen wird. 10 Hinweise im Zusammenhang mit dem Geheimnis der Entrückung werden uns hier gegeben. Und hier kommen die modernen Prediger und sagen uns oder wollen uns verständlich machen, dass es eine ausländische Lehre ist, der wir glauben. Ja? Und das ist mir eigentlich sehr, sehr unverständlich, besonders dann, wenn ich doch die Bibel lese und sie versuche, wortwörtlich zu verstehen. Ich will noch eine Bemerkung machen im Zusammenhang dieser Passage.
Das heißt aber auch, dass es nur die Toten, die seine Stimme hören werden, die werden auferstehen.
Ganz genau. Werden es aber auch die Toten sein des Alten Testaments, die Heiligen des Alten Testaments? Die Bibel sagt nein. Es ist nur die Gemeinde, die Toten, die in Jesus Christus schlafen, steht geschrieben. Die in Jesus Christus. Das ist eine ganz klare Beschreibung für die Gläubigen des Neuen Testaments. Uns wird so vieles erklärt, ja, so viele Einzelheiten. Wie können wir sagen, oh, you know, nicht wichtig. Oder, oh, es ist eine ausländische Lehre, wir glauben nicht dran. Es ist zu schade. Und das Interessante ist, schaut einmal in eure Übersetzung. Ich finde das sehr interessant, dass in den deutschen Übersetzungen eigentlich Wir haben das gemeinsam eben gelesen, 1. Thessalonicher 4, tatsächlich das Wort Entrückung auch gebraucht wird. Im Englischen ist es nicht. Zumindest in den Übersetzungen, die ich geguckt habe, nachgeschaut habe, dort wird das Wort gebraucht, caught up. Caught up. Ist anders als ruptured. Ja? Und manchmal hört man auch dieses Argument, im Deutschen weiß ich nicht, keine Ahnung, aber im Englischen hört man das hier und da. Naja, dieses Wort Rapture oder Entrückung wird eigentlich in der Bibel nicht gebraucht. Also wie können wir daran glauben? Ihr Lieben, das Wort Dreieinigkeit, Trinity, wird auch nicht in der Bibel gebraucht. Was bedeutet das? Dass wir nicht an die Dreieinigkeit Gottes glauben? So, die Elberfelder, die Luther und auch die Schlachter, interessanterweise, gebrauchen tatsächlich das Wort Entrückung. Und ich finde es gut. Weil das genau gemeint ist mit dem griechischen Wort harpazo. Im Lateinischen wird dieses griechische Wort harpazo mit rapturo, rapture, übersetzt. Und von daher könnte man auch im Englischen richtig dieses caught up, obwohl es aus dem Griechischen tatsächlich sehr gut übersetzt ist, wir könnten es mit rapture übersetzen. Ja? Und das Wort harpazo meint eigentlich, dass gewaltsam jemand herausgerissen wird aus irgendetwas, aus einer Situation. Ja? Dass er dann auch bewahrt wird in diesem herausgerissen werden. So, wovor soll denn die Gemeinde bewahrt werden? Naja, ihr Lieben, wir haben gemeinsam die Offenbarung studiert. Könnt ihr euch noch erinnern? An die Gerichte? Über die wir nachgedacht haben, das ist doch schrecklich. Ist das eine Bewahrung, wenn wir als Gemeinde herausgerissen werden aus dieser Welt und Jesus begegnen, noch vor der Trübsalzeit? Oh, natürlich ist das eine Bewahrung. Ja? So, wir stellen also fest, wir als gläubige Menschen werden in der Heiligen Schrift über das Programm Gottes in der Entrückung informiert. Und halten wir diese biblische Wahrheit schon einmal fest. Im Alten Testament wird die Entrückung vorgeschattet. In welchen Ereignissen? Wisst ihr das? Wie wird uns die Entrückung im Alten Testament vorgeschattet? Wer wurde entrückt im Alten Testament? Henoch, natürlich. Wer noch? Elisa wurde auch entrückt. Elia? Nicht Elisa? Dankeschön, dass ihr mich korrigiert habt. Es ist Elia. Wir schauen in die Evangelien. Wo wird uns von der Entrückung erklärt? Oder wer erklärt uns die Entrückung? Es ist eigentlich Jesus selbst, ja, der eben in Johannes 14 eben diese Verheißung gibt. In der Apostelgeschichte wird uns diese Wahrheit demonstriert. Wo denn? Wo wird uns diese Wahrheit demonstriert? Bitte? Ja, Philippus, aber denken wir an die Himmelfahrt Jesu Christi. Ja, was ist das? Jesus wurde weggenommen und seine Jünger, die eigentlich die Wunder Jesu Christi erlebt haben für 3 Jahre, die stehen da und schauen sich das an und sagen, naja, das haben wir noch nie erlebt. Was ist das? Sodass ein Engel runterkommen musste und ihnen sagen musste, ey Männer, bewegt euch mal, ja? Ihr habt einen Auftrag in dieser Welt. So, in der Apostelgeschichte wird uns diese Wahrheit demonstriert, einmal in der Himmelfahrt Jesu, das ist die vertikale Entrückung, und auch in der Entrückung des Philippus. Ja, und das Interessante ist ja, er tauft den Kämmerer, und der Kämmerer ist gerade mal ein paar Minuten gläubig oder getauft, kommt aus dem Wasser, Philippus ist weg, und es steht nicht geschrieben, dass er sich gewundert hat. Wo ist denn der Mann, der mich eben getauft hat? Ist weg. Es wird gesagt, er zog fröhlich. So, er konnte es richtig einordnen, was passiert ist. Und er wusste nicht, wohin der Philippus entrückt worden ist, ob im Himmel oder woanders. Wir wissen das, weil wir die Apostelgeschichte lesen. Ja? So, und in den Briefen des Neuen Testaments wird uns dieses Mysterium der Entrückung der Gemeinde eigentlich detailliert erklärt von dem Apostel Paulus, der meinem Verständnis nach selbst die Entrückung erlebt hat. Wobei? Wann hat er die Entrückung erlebt? Erinnert ihr euch, was er sagte in 2. Korinther 12? Ich kenne einen Mann, ja, ob im Leib oder außerhalb des Leibes. Im dritten Himmel wurde er befördert. Das ist die Entrückung, ja, die der Apostel Paulus erlebt hat, wieder zurückkommt und er sagt, ich kann diese Dinge nicht, ich darf diese Dinge nicht erzählen. Ja. So, wie auch immer. Es ist eigentlich sehr traurig, ja, dass viele Christen um diese herrliche Realität der Entrückung eigentlich nicht Bescheid wissen. Und diese sogar verleugnen. Sie verpassen doch etwas sehr, sehr Wertvolles. Sie verpassen, sie vernachlässigen diese glückselige Hoffnung, in der wir als Christen leben sollen, in der Gegenwart. Naja, überlegt einmal, wenn wir das doch als Realität angenommen haben und genau wissen, dass der Herr Jesus Christus kommt für die neutestamentlichen Gemeinden, zu der wir ja gehören, ist das eine glückselige Hoffnung für uns, zu wissen, dass wir weg sind, bevor das Ganze hier wirklich losgeht. Im Moment sieht es in der Welt so aus und ich denke mir, oh Herr Jesus, es ist Zeit. Zeit, dass du kommst. Und dabei habe ich es noch so gut. Viele unserer Glaubensgeschwister, die haben es viel, viel schlimmer. Die müssen sich verstecken. Die sitzen im Gefängnis aufgrund dessen, dass sie Jesus bezeugen. Wer weiß, was uns noch erwartet. Aber das ist doch die glückselige Hoffnung, die wir haben in unserem Herzen als die Gemeinde des Herrn Jesu. Wir wissen, wir werden bewahrt vor wirklich den schlimmen Gerichten der Trübsalzeit. Ich möchte hier unsere Betrachtung einmal unterbrechen. Ja, über den dritten Aspekt der Entrückung, über den Zweck, warum? Ja, warum wird eigentlich die Gemeinde entrückt? Darüber wollen wir am nächsten Sonntag nachdenken. Lass mich zum Schluss Folgendes bemerken. Es gibt eine Prozedur, sage ich mal, betreffend eines diplomatischen Dienstes jedes Landes in dieser Welt. Ich erkläre das mal. Das heißt, bevor ein Land dem anderen Land Krieg erklärt, ja, und bevor die kriegerischen Auseinandersetzungen dann stattfinden und die Bomben nun fallen und geschossen wird, dann werden die Botschafter dieses Landes aus dem feindlichen Land nach Hause geholt. Ja. Und genau dieses Protokoll, sage ich mal, sehen wir in Bezug zu der Gemeinde des Herrn Jesus. Es wird von uns als Christen gesagt, dass wir Botschafter in dieser Welt sind an Christi Stadt. Stimmt's? Jawohl. Wir werden Fremdlinge genannt, wir werden Pilger genannt, aber auch Botschafter genannt an Christi Stadt. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott vermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Botschaft. Lieber Mensch, lass dich versöhnen mit Gott. Wie geschieht das? In und durch Jesus Christus. Und nur so. Das ist der einzige Weg. Aber das ist der Status der Kinder Gottes hier in der Zeitlichkeit. Ja? Wir als Gemeinde des Herrn Jesus sind Botschafter unseres Herrn Jesus in der gegenwärtigen Gnadenzeit, die bald zu Ende sein wird. Und bevor Gott seinen Zorn ausgießt in diesen Gerichten der Trübsalzeit über Israel und natürlich auch die ganze Welt, werden die Botschafter, wir als Botschafter aus dieser Welt, abberufen nach Hause. Wie geschieht das? Darüber haben wir heute nachgedacht, als wir über die Entrückung gesprochen haben. Und wir werden sehen in der nächsten Betrachtung, dass in dem Plan Gottes für diese Welt sich eigentlich nichts mehr erfüllen muss, damit dieses Ereignis stattfindet. Ja, seinerzeit hat der Apostel Paulus schon gesagt, wir, die wir noch leben. Ja, So, er hat damit gerechnet, dass da Jesus kommt. Und genauso müssen auch wir eigentlich leben, wissend, dass nun, 2000 Jahre später, wir näher diesem Ereignis sind als je zuvor. Ja? Was ist wichtig? Was ist wichtig für uns als die Gemeinde des Herrn Jesu, wissend nun, dass die Entrückung des Herrn jeden Moment stattfinden kann? Was ist das Wichtigste für uns? Das Wichtigste ist wohl, dass wir als gläubige Menschen bereit sind. Bereit sind, jeden Augenblick diese Welt verlassen zu können. Und die Frage an uns heute Morgen ist diese: Sind wir bereit? Wie ist man bereit? Erstens ist man bereit, wenn man sein Leben Jesus Christus in Buße anvertraut hat und ganz genau weiß, ja, der Heilige Geist lebt in mir, ich bin ein wiedergeborener Mensch. Zur Kirche gehen, ist nicht schlecht, aber das rettet nicht. Jesus rettet. Das ist das Wichtigste, was wir als Gemeinde aus oder gläubige Menschen aus dieser Predigt mitnehmen sollen. Einmal das Verständnis und die Gewissheit, boah, wir haben es eigentlich sehr gut als die Gemeinde des Herrn Jesu. Aber zum anderen müssen wir auch wissen, bin ich wirklich bereit, lebe ich richtig, angesichts dessen, dass ich weiß, dass Jesus jeden Moment kommen kann. Und ihr Lieben, möge der Herr sein Wort an uns segnen heute Morgen und einem jeden wirklich auch die Gewissheit geben in seinem Herzen. Wenn wir in Buße zu Jesus gekommen sind, wir gehören zu ihm. Und als solche sind wir außerordentlich privilegierte Menschen. Möge der Herr sein Wort an uns segnen. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, es ist schon erstaunlich, dein Wort aufzuschlagen und darin zu lesen. Und ja, es ist, dein Wort informiert uns ganz genau darüber, wer du bist, wer wir sind, wie wir zu leben haben, wenn wir zu dir gehören und was uns eigentlich erwartet. Wir lesen manchmal zu viel Nachrichten und mir geht es so. Ich lese zu viel diese Nachrichten, die einen entmutigen, die einen fast böse stimmen, weil man all diese Ungerechtigkeit, Perversion, Korruption in dieser Welt sieht. Aber Herr, was können wir von Menschen, die in der Finsternis sitzen, eigentlich erwarten? Nichts anderes. Es ist anders mit uns als Menschen, die im Lichte sind, die ganz genau wissen, was das Leben ausmacht, was es bedeutet, als ein Kind Gottes in dieser Welt zu leben, als ein Botschafter für dich hier in dieser Welt zu leben. Und deshalb ist es mein Gebet gerade auch heute, an diesem Tag, dass du uns einmal Weisheit gibst, richtig zu leben und immer wieder Menschen auf dich hinzuweisen, aber zum anderen auch uns immer wieder vergegenwärtigst, wie gut wir es bei dir haben, sodass wir froh werden. Und selbst hörend all diese negativen Nachrichten um uns herum, können wir froh bleiben, weil wir ganz genau wissen, Herr Jesus Christus, du meinst es gut mit uns, du liebst uns und du hältst uns in deiner Hand. Und jetzt stellen wir uns ganz bewusst unter deinen Segen. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Der Herr Jesus sei mit euch, auch an diesem Tag. Auf Wiedersehen.